ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Vielleicht ist es der allerletzte Versuch, etwas Gemeinsames zu finden in einer Gemeinschaft, die zumindest in Migrationsfragen nicht mehr existiert. Das abgebrannte Lager Moria hat den jüngsten Beweis erbracht. Die allermeisten Mitgliedsländer in der EU wollen keine Geflüchteten mehr aufnehmen, auch nicht einmalig in der Notlage, in der sich diese Menschen gerade befinden. Die EU-Kommission hat heute ein neues Konzept zum Asylrecht vorgestellt, das, wenn es denn von allen akzeptiert werden soll, dieser Haltung Rechnung tragen musste. Und so ist der kleinste gemeinsame Nenner vor allem, Flüchtlinge von Europa fernzuhalten. Michael Grütz.
Der Brand von Moria ist gelöscht, die Folgen wirken nach. Erst nach Tagen konnten Flüchtlinge wieder in Zelten untergebracht werden. Die Zahl der Corona-Infizierten steigt. Italien kündigt an, 300 Migranten von Lesbos aufzunehmen, so die letzten Nachrichten. Griechenland will ein sicheres, modernes Flüchtlingslager bauen, nach 5 Jahren. Mindestens so lange ringt die EU um eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik. 5 Jahre, die einen tiefen Riss in die EU gebracht haben. Sie versucht nun, diesen Riss zu kitten, EU-Kommissarin Ylva Johansson. Natürlich ist es fundamental, das Recht auf Asyl zu schützen. Aber es ist genauso fundamental, wie wir unsere Grenzen schützen. Darauf können sich die meisten noch einigen. Größter Streitpunkt war allerdings bislang, einige Länder, unter ihnen Ungarn und Polen, Tschechien oder Österreich, weigern sich, Flüchtlinge aufzunehmen. Der neue Vorschlag sieht nun unter anderem vor, es soll schnellere Asylverfahren geben. Bislang dauert es mitunter Jahre. Es gibt keine Verpflichtung zu einer Flüchtlingsaufnahme. Stattdessen können Staaten helfen bei der Rückführung, wenn sie niemanden aufnehmen wollen. Am Nachmittag teilt Ungarn mit, an seiner Haltung habe sich nichts geändert. Man sei gegen eine verpflichtende Aufnahme von Flüchtlingen. Ein Europaabgeordneter der Regierungspartei Fidesz ist zufrieden. Der Vorschlag enthält einige positive Elemente. Wenn wir darüber reden, dass man die Rückführung unterstützen kann, was Ungarn in der Vergangenheit schon vorschlug, dann ist das etwas, zu dem wir beitragen können. Noch sind es nur Vorschläge. Aber sind sie auch praktikabel? Was zum Beispiel, wenn in einer Krisensituation wie 2015 kein Land mehr Flüchtlinge überhaupt aufnehmen will?
Ich glaube, die Vorschläge als solche allein sind nicht geeignet, eine weitere große Krise zu verhindern. Vielleicht wird es nicht dazu kommen, weil die EU-Staaten insgesamt heute sensibler sind für die Folgen einer solchen Krise. Aber diese Vorschläge sind nach wie vor der Versuch einer Reparatur am System.
Viel Arbeit also noch, Rückführung, Asylbearbeitung, wie es genau funktionieren soll, noch unklar. Dennoch sieht der Innenminister Chancen auf eine Einigung, vielleicht sogar noch innerhalb der deutschen Ratspräsidentschaft bis Ende des Jahres.
Der Vorschlag bietet auch aus Sicht der deutschen Ratspräsidentschaft eine gute Grundlage für die weiteren Beratungen mit der Kommission und mit den Mitgliedstaaten.
Bei der Lösung der akuten Probleme in Moria hilft der Vorschlag nicht. Und vor der französischen Südküste wartet bereits das nächste Problem. Das Seenotrettungsschiff Alain Courdi meldet, man habe seit 4 Tagen 125 Menschen an Bord. Niemand wolle sie aufnehmen.
Das, was die Europäische Union jetzt im Großen durchmacht, hat das Mitgliedsland Schweden schon im Kleinen hinter sich. Das schon immer sozialdemokratische Schweden galt lange als eines der liberalsten Länder in Europa, hatte 2015 die Arme noch deutlich weiter geöffnet und noch mehr Geflüchtete aufgenommen, als es Deutschland getan hat. Doch dann spürten die Schweden offenbar, wie überfordert sie waren, und mit den Rechtspopulisten im Nacken entschied sich auch die Regierung für einfache Antworten und für eine Flüchtlingspolitik, die im Vergleich zu damals nicht wiederzuerkennen ist. Christian Stichler.
Der Wind in der europäischen Flüchtlingspolitik hat sich gedreht. Das spürt man auch hier in Molkom, einem kleinen Ort in Westschweden. Jeden Morgen geht die 10-jährige Mascha mit ihren Freundinnen zur Schule. Sie spricht perfekt Schwedisch, gehört zu den Besten der Klasse. Trotzdem hat die Migrationsbehörde entschieden, Mascha muss mit ihrer Familie das Land verlassen. Ich weiß nicht. Es wäre sehr traurig, wenn sie wegziehen müssen. Der Asylantrag von Maschas Familie wurde in diesem Sommer endgültig abgelehnt. Nun müssen sie zurück nach Afghanistan. Gunilla Togmark hat den Fall publik gemacht. Die Rentnerin unterstützt mit vielen anderen im Ort die Familie. Seit mehr als 10 Jahren sind Manas und Mohammad auf der Flucht. Erst Iran, wo ihre beiden ältesten Töchter zur Welt kamen, dann seit 2015 in Schweden. Hier wurde auch ihre jüngste Tochter geboren. Ich habe niemanden mehr in Afghanistan. Trotzdem will die Migrationsbehörde, dass meine Kinder in ein Land ziehen, das sie noch nie gesehen und in dem sie noch nie gelebt haben. Schweden hat nach der Flüchtlingskrise 2015 sein einst liberales Asylgesetz deutlich verschärft. Viele Schutzgründe wurden gestrichen, der befristete Aufenthalt zur Regel, die Familienzusammenführung erschwert. Ich schäme mich für Schweden oder dafür, wie sich dieses Land verändert hat. Vor 2015, da war das System noch in Ordnung.
Ja, innan 2015.
Die Schwierigkeiten der Integration werden hier im Stockholmer Vorort Rinkeby sichtbar. Fast alle Einwohner haben einen Migrationshintergrund. Die Kriminalität ist hoch, immer wieder gibt es Schießereien. Eine neue Polizeiwache soll nun Abhilfe schaffen. Bei der Einweihung rechtfertigt Schwedens sozialdemokratischer Ministerpräsident seinen strikten Kurs und erklärt, warum sein Land selbst im Fall Moria keine Flüchtlinge aufnehmen möchte. Wir versuchen in erster Linie vor Ort in Griechenland zu helfen, mit unserem Katastrophenschutz. Wir schicken Zelte, Decken, Küchenausrüstung, damit die Menschen es dort so gut wie möglich haben. Die heutigen Asylvorschläge aus Brüssel passen also zur schwedischen Linie, die auch etwas mit dem Erstarken der Rechtspopulisten zu tun hat. Die Erfolge der Schwedendemokraten sind die vielleicht wichtigste Erklärung für den Kurswechsel der Sozialdemokraten. Zurück in Molkom. Marschas Familie fühlt sich in Schweden inzwischen zu Hause. Vor kurzem haben sie sich in dieser Kirche sogar taufen lassen. Die heutigen Vorschläge aus Brüssel haben ihre Hoffnung, doch noch in Europa bleiben zu dürfen, weiter schwinden lassen. Der Wind für Flüchtlinge, er hat sich gedreht.
Und dass dieser Wind sich gedreht hat, daran hat auch Ylva Johansson mitgewirkt. Die Sozialdemokratin gehörte von 2014 bis 2019 als Arbeits- und Integrationsministerin der schwedischen Regierung an, bis sie neue Kommissarin für Migration und Inneres in der EU wurde. Und über ihr neues Konzept für eine EU-Asylreform habe ich mit der Kommissarin vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Frau Johansson.
Good evening.
Frau Johansson, die schwedische Flüchtlingspolitik, wir haben es gerade gesehen, hat sich auch aus Furcht vor den erstarkten Rechtspopulisten gedreht. Sind Sie mit Ihrem Migrationspakt jetzt auch vor den Rechten in Europa eingeknickt?
Nein, wir kümmern uns um die wahren Probleme, vor denen wir heute stehen. Dazu brauchen wir einen gemeinsamen europäischen Ansatz bei der Migrations- und Asylpolitik. Wir müssen aber auch die Defizite angehen. Das bedeutet, dass wir besser werden müssen, was Rückführungen angeht. Wir brauchen schnellere und bessere Verfahren an den Grenzen und wir brauchen ein echtes Solidaritätssystem.
Die neuen Maßnahmen zielen doch aber vor allem darauf ab, schneller und effektiver abzuschieben. Und das ist doch genau das, was die konservativen und rechtspopulistischen Regierungen in Osteuropa wollen.
Ich glaube, die meisten Bürger Europas denken, dass es wichtig ist, dass diejenigen, die ein Recht auf Bleiben haben, auch willkommen geheißen werden. Sie sollten Teil unserer Gesellschaft sein. Aber gleichzeitig müssen diejenigen, die kein Bleiberecht haben, in ihr Herkunftsland zurückgeführt werden. Wir sprechen hier natürlich von Menschen und jeder muss entsprechend seiner Rechte und mit Würde behandelt werden. Aber es ist wichtig, dass diejenigen, die kein Bleiberecht haben, zurückgeführt werden. Ich denke, das ist es, was die Bürger Europas von uns Politikern erwarten.
Was passiert denn, Frau Johansson, wenn künftig keiner in der EU mehr Flüchtlinge aufnehmen will, aber alle nur noch abschieben wollen?
Ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Aber wir stehen jetzt vor der Situation, dass die meisten Migranten, die in die EU kommen, legal hierher kommen. Das ist gut so. Ich würde gerne noch mehr Menschen auf legalem Wege hier empfangen. Letztes Jahr hatten wir 140.000 Menschen, die illegal einreisten, und die meisten von ihnen waren keine Flüchtlinge. Sie erhielten einen Rückführungsbescheid und müssen zurückgeführt werden. Deshalb ist es beim Solidaritätsmechanismus beides gleich wichtig, sowohl die Aufnahme als auch die Rückführung.
Im Moment wollen ja nur die allerwenigsten Mitgliedstaaten Flüchtlinge aufnehmen. Im Krisenfall, sagen Sie, müssten alle ihren Beitrag leisten. Was heißt das genau? Ab wann beginnt denn dieser Krisenfall? Muss es wieder so kommen wie 2015? Und müsste Viktor Orban dann wider Willen doch ein, zwei Flüchtlinge aufnehmen?
Ich habe diesen Vorschlag im engen Dialog mit allen Mitgliedstaaten vorbereitet. Wir haben dabei sehr gut zusammengearbeitet. Auch mit Horst Seehofer habe ich sehr konstruktiv zusammengearbeitet. Ich kann Ihnen versichern, dass ich die Bedenken und Sorgen der Mitgliedstaaten berücksichtige. Wir brauchen ein gemeinsames europäisches System. Wir brauchen bessere Verfahren an den Grenzen, mehr Rückführung und einen Solidaritätsmechanismus. Außerdem sollten wir eine Krise verhindern. Deshalb müssen wir schon bevor eine Krise entsteht, die Hand ausstrecken und Drittländern helfen, mit Migration umzugehen, sodass Migration auf ordentlichem Wege abläuft und Flüchtlinge auch in anderen Ländern unterstützen.
Frau Jonsson, das haben wir verstanden, aber meine Frage war, wann der Krisenfall eintritt, in dem alle Mitgliedstaaten wieder Flüchtlinge aufnehmen müssten. Was meinen Sie damit?
Nein, das ist nicht richtig. Auch in einer Krisensituation gibt es den Solidaritätsmechanismus und die Mitgliedstaaten können wählen, ob sie Unterstützung über eine Aufnahme von Flüchtlingen gewähren oder über eine Rückführungspatenschaft von denjenigen, die kein Bleiberecht haben. Eine Verpflichtung zur Aufnahme gibt es also nicht, aber eine Solidaritätsverpflichtung, Flüchtlinge aufzunehmen oder rückzuführen.
Also es bleibt auch freiwillig, selbst in so einem Krisenfall, was immer das bedeutet. Sie haben gerade die Patenschaft angesprochen. Wie muss ich mir sowas vorstellen, wie eine sogenannte Patenschaft für eine Rückführung aussehen soll? Holt die polnische Regierung einen abgelehnten Asylbewerber in Griechenland ab? Wie soll das ganz konkret gehen?
Alle Mitgliedstaaten müssen gemäß Größe und Wirtschaftskraft einen Beitrag leisten. Sie müssen eine gewisse Anzahl von Migranten aufnehmen oder Verantwortung für die Rückführung in ihre Herkunftsländer übernehmen. Das heißt, diplomatische Anstrengungen unternehmen, damit diese Bürger zurückkehren können in ihre Herkunftsländer. Entsprechende Dokumente müssen ausgestellt werden und für eine Integration dieser Migranten in ihren Herkunftsländern gesorgt werden.
Frau Jonsson, im jüngsten Fall von Moria hat sich ja fast nur Deutschland bereit gezeigt, Flüchtlinge aufzunehmen. Ist das hilfreich oder, wie manche Staaten es vielleicht sehen, ein Hindernis für den Zusammenhalt in Europa?
Ich glaube, das zeigt, dass wir einen verpflichtenden Solidaritätsmechanismus brauchen. Das haben auch viele Mitgliedstaaten gefordert. Wir brauchen Berechenbarkeit und wir müssen sicherstellen, dass nicht nur ein paar Mitgliedstaaten Solidarität zeigen. Alle müssen ihrer Wirtschaftskraft gemäß einen Beitrag leisten.
Aber die Verpflichtung hat ja bisher nicht funktioniert. Genauso wenig wie effizientere Rückführung, schnellere Verfahren an der Außengrenze und besserer Grenzschutz. Das alles hat die EU auch schon in den vergangenen Jahren gewollt und doch nicht hingekriegt. Warum sollte es dieses Mal klappen?
Weil wir jetzt diesen neuen Vorschlag und neue Gesetze dazu haben und neue Anstrengungen unternehmen werden. Damit wird es funktionieren.
Sagt die Migrationskommissarin der EU, Ylva Johansson. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Thank you.
Alte Ideale und neue Realitäten zur Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. Die Meinung von Markus Preis, Leiter des Brüsseler ARD-Studios.
Nein, er wird nicht jedem gefallen, dieser neue Brüsseler Vorschlag zur Flüchtlingspolitik. Ländern wie Griechenland und Italien nicht, weil er letztlich die Verantwortung für die Flüchtlinge doch weiter bei ihnen lässt. Ländern wie Ungarn nicht, weil ganz am Ende doch von Umverteilung die Rede ist. Und vor allem ganz vielen Europäerinnen und Europäern nicht, die nach den beschämenden Bildern aus Moria gehofft hatten, ein reicher und sich selbst moralisch so hoch ansehender Kontinent müsse doch zu mehr fähig sein als zu Abschiebepatenschaften. Doch so sieht's aus. Willkommen in der Realität, willkommen in der EU. Jetzt kann man wütend sein auf Viktor Orban, den Fördergeldabsahner aus Ungarn, der von religiös-kultureller Überfremdung spricht und deshalb keinen Flüchtling sehen will. Doch Orban steht bei weitem nicht allein. Polen, Tschechien, klar. Aber auch das früher so offene Schweden, die Niederlande, Selbst Dänemark, das moderne Land mit Hygge-Wohlfühlkultur und einer jungen weiblichen Regierungschefin, wollen die Türen möglichst fest zugedrückt halten. Und Europas Neugründer, der strahlende Emmanuel Macron? Wenn 400 Minderjährige aus Moria auf die ganze EU umverteilt werden sollen, dann ist er noch dabei. Wenn Deutschland sagt, es nimmt jetzt allein 1500 Flüchtlinge auf, hört man nichts mehr aus Frankreich. Die EU-Kommission hat heute vorgeschlagen, nicht was sie am besten findet, sondern das, was sie noch irgendwie für machbar hält. Und selbst darum wird noch erbittert gestritten werden. Auch wenn es niemand zugeben will, Viktor Orban, Sebastian Kurz und Co. haben sich durchgesetzt. Sie sind der Mainstream in der EU, nicht Deutschland, Portugal oder Luxemburg.
Die Meinung von Markus Preis. Wochenlang spielte sich nichts ab auf spanischen Bühnen. Das war während dieser Pandemie in Madrid genauso wie in fast allen europäischen Städten. Mittlerweile aber hebt sich der Vorhang wieder vorsichtig und immer wieder mit Unterbrechungen. Es war am Sonntag im Opernhaus in Madrid ausgerechnet in der Verdi-Oper ein Maskenball, als das Corona-Drama die Kunstwelt wieder einholte. Weil unten bei den besseren Plätzen für genügend Sicherheitsabstand gesorgt wurde, oben auf den billigen Plätzen die Zuschauer aber dicht an dicht saßen, gab es ein Riesentheater. Über diesen ungewöhnlich wütenden Opernabend und wie sehr das Virus das wieder so heftig befallene Spanien ganz buchstäblich zerreißt, Stefan Schaaf.
Plötzlich ist Madrid eine geteilte Stadt mit unsichtbaren Grenzen. Unter dieser Brücke kontrolliert die Polizei Autos, die in den Stadtteil Vallecas hinein- oder herausfahren wollen. Wegen hoher Infektionszahlen gilt hier ein Lockdown, allerdings mit vielen Ausnahmen. Die Bewohner dürfen auch weiter zur Arbeit, in die Schule oder zum Arzt. Anwohnerin Carrasco versteht die Welt nicht mehr. Das ist doch ungerecht. Keiner weiß genau, wer noch rein oder raus darf, was überhaupt noch erlaubt ist. In Vallecas leben die Menschen, oft unter beengten Verhältnissen. Die Folge: mehr als 1000 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Die Pandemie ist im ärmeren Süden Madrids außer Kontrolle. Doch zum Arbeiten als Reinigungskraft oder Kellner dürfen die Menschen aus Vallecas weiterhin in den reichen Norden Madrids fahren, dicht gedrängt in Bussen oder Metro. Viele finden diese Regeln nicht logisch. Das ist eine Schande. Ich muss zur Arbeit mit der Metro fahren und kann mich und andere dabei anstecken. Was für einen Sinn machen solche Regeln? Total ungerecht. Woanders gibt es auch hohe Werte. Sinn macht nur eine Ausgangssperre für ganz Madrid. Die Empörung im Süden Madrids wächst, auch in Vallecas. Immer wieder wird gegen die Abriegelung demonstriert. Sie trifft insgesamt 850.000 Menschen in sozialen Brennpunkten. Viele sehen sich diskriminiert und vernachlässigt. Im Gesundheitszentrum von Vallecas wurde in den vergangenen Jahren immer nur gespart und gekürzt. Ein Schild am Eingang weist darauf hin, 5 Ärzte fehlen komplett. Die Belegschaft geht auf dem Zahnfleisch, fatal in Zeiten der Pandemie. Es fehlen Ärzte, Krankenschwestern, Geld, einfach alles. Wir sind am Ende. Und jetzt werden in Vallecas sogar die Parkanlagen wieder gesperrt. In anderen Vierteln bleiben sie offen. Der Klassenkonflikt ist auch im Opernhaus Madrids angekommen. Am Sonntag sollte dort Verdis Maskenball gegeben werden. Doch auf den billigeren Oberrängen saßen die Menschen dicht an dicht. Aber unten auf den 200-Euro-Plätzen genügend Abstand. Dagegen wiederum Protest auf den Oberrängen. Es wurde so lange applaudiert, bis die Aufführung abgebrochen wurde. Und so verlaufen in Madrid immer mehr unsichtbare Grenzen. Das Virus beginnt, die Gesellschaft zu spalten.
Nun hat die Regierung angekündigt, sie werde wegen der dramatischen Lage ab Freitag auch noch über weitere Bezirke in Madrid die Ausgangssperre verhängen. Und am Abend wurde bekannt, dass die deutsche Bundesregierung weitere Regionen in 11 Ländern der EU wegen steigender Infektionszahlen zu Risikogebieten erklärt hat. Darunter sind Gebiete in Dänemark, Tschechien, Frankreich, Österreich und den Niederlanden. Nähere Informationen dazu finden Sie auf tagesschau.de. Der Weg zum Mars führt über Brandenburg. Schon ab nächstem Sommer sollen jährlich 500.000 Elektroautos Marke Tesla hier von Grünheide raus in die Welt rollen. Und so gibt Firmengründer Elon Musk nicht nur bei seinen Reiseplänen zu fernen Planeten Gas, sondern auch beim Bau seiner Fabrik mitten in Deutschland. Während die und die vielen neuen Jobs, die da kommen, viele elektrisieren, sorgen sich andere um die Natur und die Grundwasserversorgung. Sie würden Musk am liebsten ausbremsen. Und so stehen an der Teslastraße in Grünheide noch einige nicht nur rein bürokratische Hürden. Robert Holm.
Als er hier das erste Mal seine Drohne steigen ließ, hat die Kamera da oben vor allem eines gesehen. Bäume, nur grün. Heute, 10 Monate später, liefert seine Drohne diese Bilder.
Das ist die Lackiererei. Das sind ganz große Stelen, 27 Meter hoch. Das ist die Drive Unit, da werden die Antriebseinheiten hergestellt. Das sind die Motoren der Elektrofahrzeuge.
Eigentlich ist Albrecht Köhler Gesundheits- und Krankenpfleger. Mittlerweile aber auch Tesla-Experte und Fan. Einmal pro Woche kommt er an die Baustelle von Tesla in Grünheide und jedes Mal gibt es etwas Neues.
Wenn man sich das anschaut, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass das tatsächlich so schnell gehen kann.
Ja, wie finden Sie das?
Beeindruckend tatsächlich. Ja, haut mich um.
Es soll die erste Tesla-Fabrik für Elon Musk in Europa werden.
Deutschland rocks!
Er hat nur eine vorläufige Genehmigung zum Bauen. Er trägt das Risiko, gibt sich aber entspannt, wie hier beim Baustellenbesuch Anfang des Monats.
You know, I believe in speed.
Doch Musks Tempo sorgt für Protest. Rund 100 Menschen kamen heute zum offiziellen Erörterungstermin des Landesumweltamtes.
Es hätte Standorte gegeben, die sich besser geeignet hätten als ausgerechnet ein Waldstück hier in dieser wunderbaren Gegend, die ich seit meiner Kindheit kenne.
Die größte Angst, die wir haben, ist der Worst-Case-Fall, also dass das Grundwasser verunreinigt wird.
500.000 Autos will Tesla hier jedes Jahr bauen und braucht dafür so viel Wasser wie eine kleine Stadt. Und das in einem Wasserschutzgebiet. Zwar hat Tesla den geplanten Wasserverbrauch schon um ein Drittel heruntergefahren, doch das beruhigt hier heute keinen.
Wir hoffen, dass die Versorgung der Menschen und Tiere an erster Stelle steht und dann erst Tesla. Nicht, dass Tesla Wasser bekommt, weil sie mit Klage drohen und wir sitzen dann buchstäblich auf dem Trockenen als Bürger.
Genau darüber wollten sie reden, mit Behördenvertretern, mit Vertretern von Tesla, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Stimmung aufgeheizt. Gestritten wird aber über Sitzungsprotokolle, Befangenheiten, stundenlang.
Ich kann schon so viel sagen, dass unsere Zeitpläne über den Haufen geworfen sind. Ja, also wir wollen ja heute noch die Wasserproblematik erörtern.
Doch dazu kommt es nicht mehr. Das Thema wird auf morgen verschoben. Albrecht Köhler ist zuversichtlich, dass Tesla grünes Licht bekommt und Grünheide damit 12.000 neue Arbeitsplätze. Gestern Abend hat er ein Bürgernetzwerk gegründet, will so Grünheides Zukunft mitgestalten.
Dass ausreichend Einkaufsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, dass ausreichend Ärzte zur Verfügung stehen, dass die Krankenhäuser angepasst werden an den Bedarf.
Sie trinken schon auf die Zukunft. Doch endgültig genehmigt ist das Tesla-Projekt noch nicht.
Die schwarze Null muss stehen. Das war jahrelang das Leitmotiv der Bundesregierung. Doch dann ließ die Corona-Krise die Neuverschuldung in die Höhe schnellen. Und auch im kommenden Jahr wird Deutschland keinen ausgeglichenen Haushalt schaffen. Damit beginnen die Nachrichten mit Jan Hofer.
Das Kabinett stimmte heute dem Haushaltsentwurf von Bundesfinanzminister Scholz zu. Wegen der Folge der Corona-Krise plant die Bundesregierung im kommenden Jahr mit neuen Schulden in Höhe von 96 Milliarden Euro. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse muss dafür erneut ausgesetzt werden. Bereits für das laufende Jahr nimmt der Bund 218 Milliarden Euro an neuen Krediten auf. Scholz rechnet mit einer Rückkehr zur schwarzen Null frühestens im Jahr 2025. Trotz steigender Corona-Infektionen setzen Anleger an den Aktienmärkten auf eine wirtschaftliche Erholung. Auch die Kauflaune der Verbraucher stabilisiert sich. Mehr dazu von Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse.
Nach dem Konjunktureinbruch und der steilen wirtschaftlichen Erholung der vergangenen Wochen scheint der Aufschwung eine Pause einzulegen. Zumindest zeichnen die aktuellen Daten ein gemischtes Bild. Im Euroraum hat sich die Stimmung in der Industrie deutlich aufgehellt, bei den Dienstleistern dagegen hat sie sich deutlich verschlechtert. Gastwirte, der Einzelhandel und das Handwerk fürchten eine zweite Corona-Welle und deren Folgen. Derweil zeigen sich deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher unbeirrt. Das Konsumklima bleibt stabil. Mit dem leichten Rückgang der Kurzarbeit ist in vielen Haushalten wieder mehr Geld da. Allerdings lässt die Lust auf größere Anschaffungen wie neue Autos und Möbel nach. Das zeigt, dass die gesenkte Mehrwertsteuer eher nicht die gewünschte Wirkung erzielt.
Der Ausbau von Solar- und Windkraftanlagen soll schneller vorangetrieben werden. Noch vor dem Jahr 2050 soll es in Deutschland nur noch klimaneutral produzierten Strom geben. Das ist das Ziel einer Reform, die das Bundeskabinett heute beschlossen hat. Geplant sind mehr Anreize für eine Beteiligung von Bürgern und Kommunen an der Energiewende sowie eine Deckelung der Ökostromumlage. Bundestag und Bundesrat müssen dem Entwurf noch zustimmen. Einen Monat nach dem Giftanschlag auf ihn ist der russische Oppositionspolitiker Nawalny aus der Berliner Charité entlassen worden. Nach Angaben des Krankenhauses hat sich sein Gesundheitszustand so weit gebessert, dass die akutmedizinische Behandlung beendet werden konnte. Nawalny war während eines Inlandfluges in Russland zusammengebrochen und zwei Tage später nach Deutschland gebracht worden. Untersuchungen in einem Speziallabor ergaben, dass er mit einem Nervenkampfstoff aus der sogenannten Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Der umstrittene belarussische Präsident Lukaschenko hat in Minsk seine sechste Amtszeit angetreten. In der nicht angekündigten Zeremonie legte er seinen Amtseid ab. In der Hauptstadt kam es anschließend zu spontanen Protesten. Dabei ging die Polizei gewaltsam gegen Demonstranten vor. Es gab zahlreiche Festnahmen. Die Opposition wirft Lukaschenko unter anderem Wahlfälschung vor. Auch die EU-Staaten erkennen das Ergebnis der Präsidentenwahl nicht an. Als Schauspieler und Regisseur war Michael Gwisdek über Jahrzehnte erfolgreich, erst in der DDR, dann auch im vereinten Deutschland. Gestern ist er im Alter von 78 Jahren gestorben. Wie seine Agentur mitteilte, nach kurzer, schwerer Krankheit. Viele kannten ihn durch Filme wie Kundschafter des Friedens oder Goodbye Lenin. Beliebt war er auch durch zahlreiche Auftritte in Fernsehproduktionen.
Fehlt zum Schluss dieser heutigen Sendung noch unser Abgesang auf diesen Sommer. Ein Sommer, der einen neuen, ganz eigenen Rhythmus hatte und dem Sebastian Kisters nachgefahren ist mit seinem Campingbus und mit der Frage, ob und wie sehr uns dieses vermaledeite Virus aus dem Takt gebracht hat. Seine mittendrin Deutschlandreise führt ihn heute vorbei am Geiseltalsee in Sachsen-Anhalt und nach Goldestal in Thüringen.
Das hier war mal ein Braunkohletagebau. Nun wächst hier Wein. Der Geiseltalsee in Sachsen-Anhalt. Man kann übers Wasser gleiten und abends diese letzten Sommertage feiern. Ich bin mit dem Camper gekommen, wie so viele in diesem Jahr. Wobei manche wollen dieses Campinggefühl haben, aber mit festem Dach über dem Kopf.
Also in den Lodges gibt es eine kleine Küche, ein Bad, Dusche, Toilette. Alles, was man braucht, um ein verlängertes Wochenende oder eine Woche mal hier zu verbringen.
Und wie sind die so gebucht?
Naja, seitdem sie stehen, ausgebucht. Dieses Jahr. Für nächstes Jahr laufen schon Reservierungen. Also wir nehmen schon Reservierungen an, teilweise für 22.
Da müssten Sie aber eigentlich hier
ja, das
Strahlemann
Problem,
sein, oder?
Ja, schon. Aber das Problem ist, man findet hier kein Personal, was im Sommer arbeiten möchte. Soweit ist die Region hier noch nicht, weil alle haben Arbeit und Saisonkräfte sind schwer zu bekommen. Das ist das Problem.
Und was machen Sie dann?
Alleine arbeiten, 24 Stunden.
Hunderte Camper hat Thomas Patzer in diesem Jahr wegschicken müssen. Kein Platz. Wenige Kilometer weiter. Winzer Lars Reifert hat Platz geschaffen. An Wochenenden hat er einfach Tische direkt in den Weinberg gestellt. War viel los hier, genau genommen, immer noch. Wie war sein Sommer?
Super. Anfangs schlecht. Natürlich, keiner wusste, wie es weitergeht nach dem diesjährigen Stand der Dinge. Aber jetzt und die letzten Monate hat das natürlich unwahrscheinlich Fahrt aufgenommen. Die Gäste wollen raus, die wollen ein Glas Wein trinken, eine Kleinigkeit dazu. Können sich bei uns natürlich optimal hier setzen. Das heißt, ja, mit Abstandsregelung haben wir keine Probleme. Die setzen sich im Weinberg mit einem Glas Wein hier rein und wollen einfach die Sonne noch genießen und auch ein bisschen abschalten von dem Tagesstress. Und das merkt man eben immer mehr. Deswegen hat man jetzt meistens auch schon Öffnungszeiten verlängert, damit wir das, wie gesagt, auch alles so gut einhalten können.
Besonders Radfahrer machen Station hier.
War doch schön, oder? Ja.
Auch für mich geht's weiter. Ich will auf meiner Tour mit dem Camper erfahren, wie war dein Sommer, Deutschland? Dieser Mann kann im Thüringer Wald eine Antwort geben. Er weiß, wann wir aufstehen, wann wir von der Arbeit kommen. Er weiß, wann wir ins Bett gehen. Thomas Bayer ist für das größte Pumpspeicherkraftwerk Deutschlands verantwortlich. Sie lassen hier Wasser aus diesem Staubecken auf Turbinen fallen, wenn besonders viel Strom gebraucht wird. Etwa wenn Menschen morgens nach der Dusche zum Föhn greifen. Und hat sich der Rhythmus der Deutschen durch Corona verändert? Sind Menschen später aufgestanden, später ins Bett gegangen?
Sie können sagen, der Deutsche, auch im Homeoffice,
steht früh auf.
Ja, also wie würden Sie den Deutschen beschreiben, auch in diesem Sommer?
Der Deutsche bleibt pünktlich, geht auch früh am Morgen zur Arbeit, auch wenn er den Arbeitsweg selbst im Homeoffice nicht mehr hat, geht aber zu seinem Schreibtisch, setzt sich an seinen Schreibtisch, schaltet seinen Computer ein, seine Leselampe und ist tatsächlich ab dem frühen Morgen wieder auf Arbeit, wenn auch nicht im Büro, aber so doch zu Hause.
Thomas Bayer zeigt mir eine Karte. Stromspitzen im Sommer 2019 und 2020.
Und da sehen wir, dass eine seitliche Abweichung, das heißt also eine Zeitverschiebung, in Deutschland de facto nicht stattfindet.
Der Rhythmus der Deutschen ist gleich geblieben. Eine Leidenschaft in diesem Sommer ist aber größer geworden. Mehr Camper und umgebaute Bullis als je zuvor wurden zugelassen. Auf meinem Campingplatz für diese Nacht im Thüringer Wald treffe ich Diana, Kai und Till. Sie feiern Kais 40. Geburtstag im und vor ihrem Bulli. Seit 2 Wochen sind sie auf Tour.
Wir haben den noch recht frisch, seit 2,5 Jahren. Aber es hat natürlich so ein bisschen was von Freiheit, wobei das irgendwie ein bisschen überladen ist vielleicht. Aber man ist so ein bisschen sein eigener Herr. Ne? Also, ja.
Am nächsten Morgen geht es für mich weiter. Mit dem Camper und der Frage, wie war dein Sommer, Deutschland?
Ich belebe das wieder, was andere geschrieben haben, hat sie einmal gesagt. Ich lasse es einfach durch meinen Körper hindurchgehen.
Quand parfois il lui massacre ses petits boutons de nacre, il enfourche à son veston.
Und die für sie geschrieben haben, das waren keine geringeren als Jean-Paul Sartre, Albert Camus oder Jacques Brel. Stets in Schwarz gekleidet und mit Pagenkopf wurde die Grande Dame mit der samtrauen Stimme zur Muse der Existenzialisten und zur großen französischen Chansonette auf allen Bühnen dieser Welt. Nun ist Juliette Gréco im Alter von 93 Jahren gestorben. Und uns bleibt noch der Blick auf Wetter. Claudia Kleinert, wie wird's?
Es wird deutlich kälter, und zwar am Wochenende. Da wird es sich ordentlich herbstlich anfühlen. Momentan gab es ja noch sehr hohe Temperaturen, selbst heute noch über der Mitte Deutschlands. Und 2/3 des September sind ja schon vorbei mit dem 20. In Tholey lag die Temperatur bis dahin im September 5 Grad über dem langjährigen Mittel. In Frankfurt am Main 3,9 Grad, Quickborn 0,6 Grad. Da war es mehr oder weniger im Mittel. Es gab aber viel Sonne und oft blauen Himmel. Und jetzt kommt die kalte Luft. Und das sieht man sehr schön an dieser Karte, die Abweichungen darstellt. Das heißt, vor allem nach Norden hin, keine großartige Abweichung zu dem, was eigentlich Ende September jetzt so üblich ist, über der Mitte. Aber sind es zum Teil, wenn wir uns hier die Legende mal angucken, -4, -6 Grad unterhalb dessen, was man erwarten kann, Richtung Alpenrand sogar zum Teil -10, -15 Grad unter der Temperatur, die sonst für Ende September üblich ist. Und das heißt, in Kreuth am Samstag 4 Grad, in Trier eine Höchsttemperatur von 13 Grad, Riesa 12 Grad, Kap Arkona mehr oder weniger im Soll mit 15 Grad. So warm ist es dort normalerweise eben auch Ende September. Aber im Süden Bayerns, da wird es schon empfindlich kalt werden. Und dazu auch nass, und diesen Regen brauchen wir dringend. In der Nacht kommt aus Westen eine Kaltfront, die bringt auch zum Teil mal etwas kräftigeren Regen. Morgen früh lockert es dann von Westen her schon wieder auf. Aber dann kommt neuer Regen aus Südwesten und Westen. Das bedeutet vor allem im Südwesten Baden-Württembergs kann es kräftige Schauer und auch Gewitter geben. Aber auch so rauf bis Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland wird es immer mal wieder nass sein. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Werte von meist 12 bis 16 Grad. Morgen Nachmittag nochmal so Richtung Lausitz die höchsten Temperaturen mit 23 bis 25 Grad. Sonst bleiben wir meist bei 17 bis 22 Grad. Und die nächsten Tage bringen ordentlich Regen, vor allem am Freitag in der Südosthälfte. Da regnet es richtig heftig. Sonst gibt es nach Nordwesten in einzelne Schauer. Temperaturen im Dauerregen 9 Grad. Der Samstag wird sehr windig. Noch da kann es überall Schauer geben. Die sind dann zum Teil auch mal etwas kräftiger unterwegs. Und ganz im Westen sind sogar stürmische Böen und Sturmböen möglich.
Danke für die Aussichten, Claudia. Und nun empfehle ich Ihnen noch Sandra Maischberger, die mit ihren Gästen die Themen der Woche bespricht, unter anderem mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet. Um 0.10 Uhr hat Susanne Stichler im Nachtmagazin heute die neuesten Nachrichten. Und die Tagesthemen sind morgen wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie hier an dieser Stelle Pina Atalay. Einen schönen Abend noch.